Wir sind wieder zurück im Korinther, im 1. Korinther Kapitel 12 und wir waren stehen geblieben vor Ostern bei den Versen 1 bis 11, daher geht es heute mit 12 bis 27 weiter. Und ich lese einfach mal den Text, 1. Korinther 12 ab Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Oder wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, und das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig, und die Glieder am Leib, die wir für wenig ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre, und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größer Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Gott, ich danke dir für diese Stelle in deinem Wort, das du uns gegeben hast und danke, dass wir heute drüber nachdenken können und wir bitten dich einfach, dass du sprichst zu uns durch dein Wort, dass du es lebendig machst und dass du uns unser Denken da anrührst, wo es nicht stimmt und dass du uns korrigierst und richte uns aus an dem, was du uns geben möchtest. Amen. Wir hatten die Osterpause dazwischen und deshalb möchte ich nochmal kurz wiederholen, was in den ersten 11 Versen war, in dem Kapitel 12 im 1. Korinther. Ich möchte zwar die Kernverse nochmal wiederholen, aus meiner Sicht wesentlich waren die Verse 4 bis 6 aus 1. Korinther 12. Da heißt es, es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Und es gibt Unterschiede in den Diensten, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Also immer wieder Unterschiede, aber es ist derselbe Gott. So wie wir unterschiedlich aussehen, unterschiedlich viele Haare auf dem Kopf haben, die Welt unterschiedlich wahrnehmen, unterschiedlich sind in allem, so sind wir unterschiedlich in dem, was Gott uns gegeben hat und was Gott durch uns wirken möchte. Keiner ist da gleich wie der andere. Nur eins ist gleich, Gott ist es, der es gibt. Und Gott ist es, der es durch uns wirkt. Das ist das Einzige, was gleich ist. Und Vers 7 heißt dann, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Also das Ziel der Geisteswirkung und Geistesgaben ist immer der allgemeine Nutzen, die Auferbauung der Gemeinschaft, die Aufbauung des Leibes des Christus. Und ich finde es interessant, dass hier steht, das offensichtliche Wirken des Geistes. Weil oft, so ist es zumindest bei mir, nimmt man das Wirken des Geistes nicht als offensichtlich wahr. Das ist eher so im Nachhinein. Also ganz selten in einer Situation, wo ich direkt sage, das war jetzt vom Geist gewirkt. Und hier steht aber das offensichtliche Wirken des Geistes. Und da können wir einerseits sicher unseren Blick für schärfen, dass man das eher sieht, indem man es erwartet. Wenn man erwartet, dass der Geist wirkt, dann sieht man es auch eher, als wenn man es nicht erwartet. Dann muss der Geist wahrscheinlich die Schwerkraft aufheben oder so, dass man merkt, oh, da ist eine Wirkung des Geistes. Also wenn ich die innere Haltung habe, der Geist wirkt, dann sehe ich es auch er. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass es hier heißt, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Das heißt, man kann anhand von dem, was es bewirkt, erkennen, geschieht. Und ich weiß nicht, ist es geistgewirkt oder nicht, kann ich auf den Nutzen schauen. Ist der Nutzen die Auferbauung der Gemeinschaft oder ist das nicht? Das ist manchmal sicher nicht so schnell sichtbar, vielleicht nach Wochen, Monaten, manchmal vielleicht sogar nach Jahren erst, dass der Nutzen einer Sache quasi die Auferbauung der Gemeinde war. Und dann zum Schluss noch der Vers 11 aus den ersten Versen von Kapitel 12, wo es heißt, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Also nochmal die Aussage ganz klar, Gott ist es, der es gibt und Gott ist es, der es wirkt und der jedem individuell gibt. Und dann noch dieser Beisatz, er tut das, wie er will. Also nicht wie ich will, gibt er die Gaben, sondern wie er will. Auch nicht wie wir hier wollen, sondern wie er will. Gott gibt auch hier in der Gemeinde die Geistesgaben und Geisteswirkung, wie er will. Und das immer in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite steht, er gibt es, wie er will. Und wenn man weiterlesen in Kapitel 12, haben wir irgendwann den Vers 31, da heißt es, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Also Gott gibt, wie er will, strebt nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Und da dazwischen bewegen wir uns in diesem Spannungsfeld. Gott gibt, wie er will, strebt nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Das nochmal zu den ersten 11 Versen und damit tauchen wir ein in den Text von heute, in Kapitel 12, ab Vers 12. Und wir sind da bei einem ganz zentralen Bild angelangt, was Paulus fast in allen Briefen erwähnt und auf das er sich fast in allen Briefen auch bezieht. So wie Paulus hat ja immer viele Bilder in seinen Briefen auch drin, wie wir es im Römerbrief zentral hatten mit dem Bild von Israel als Ölbaum, in den die Zweige eingepfropft sind. So ein Bild benutzt Paulus hier für die Gemeinde, indem er die Gemeinde als Leib des Christus darstellt. Und wahrscheinlich ist das Bild des Leib des Christus noch viel präsenter, weil es wirklich fast in allen Briefen vorkommt. Ein sehr großes, sehr wichtiges Bild. Und jeder hat sicher schon das Bild schon mal gehört, es ist jetzt schon mal vorgestellt, jeder hat vielleicht schon x Predigten über das Bild gehört, das macht es ein bisschen schwierig für mich, da nochmal was zu sagen, aber ich hoffe einfach, dass erst nochmal aufgefrischt wird oder dass vielleicht auch was Neues nochmal dabei ist, wenn ich so ein paar Gedanken zu diesem Bild heute weitergebe. Ich möchte zuerst nochmal so schnell durch den Text durchgehen und danach so ein paar Punkte, die mir daraus wichtig geworden sind, vorstellen. Vers 12, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Also ist die Einführung von Paulus zu diesem Bild und das Bild heißt der Christus. Und der Christus hat ein Haupt, ein Kopf, das ist Jesus und er hat Glieder, das ist die Gemeinde. Vers 13, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. Also durch das Sterben unseres alten Menschen und durch das neue Leben, was wir bekommen haben, das wird ja in der Taufe dargestellt, der alte Mensch stirbt unter Wasser und es kommt raus, der neue Mensch, durch diesen Vorgang sind wir hineingetauft in diesen Christus. Wir sind Teil dieses Christus, in diesen Organismus. Das ist ein lebendiges Wesen, das ist keine Organisation, das ist ein Organismus. Und in diesem Organismus, in diesem Christus, sind wir erstmal alle gleich. Da ist es egal, ob wir Judenchristen sind, ob wir Heidenchristen sind, da ist egal, was für einen sozialen Stand wir haben, ob wir arm sind, ob wir reich sind, ob wir Knechte sind, ob wir Freie sind, alle sind gleich in diesem Christus. Wir haben den gleichen Stand, aber wir sind nicht alle gleich. Das heißt, gleichgeschaltet, wir haben nicht die gleichen Aufgaben und Funktionen. Wir sind trotzdem alle individuell. Und in unserem Text geht es dann ab Vers 14 wirklich detailliert rein in das Bild. Und wenn man das so liest, muss man ein bisschen aufpassen, dass die Gedanken nicht abschweifen, weil Paulus immer noch ein Bild, noch ein Beispiel, noch was, was er rauszieht. Und beim dritten, vierten, fünften Mal, wo er irgendwas erklärt, denkt man, okay, Paulus, ich habe es eigentlich verstanden, das Bild, aber er hört nicht auf. Noch ein Beispiel, noch ein Gedanke, den er aus dem Bild rauszieht. Ein sehr wichtiges Bild für Paulus. Und das zeigt sich auch an, dass es eben in anderen Briefen auch vorkommt. Sehr ausführlich, zum Beispiel auch im Römerbrief. Auch da im Römer ist es auch Kapitel 12, wo das steht, so wie im Korinther. Und in Epheser auch nochmal sehr ausführlich im vierten Kapitel. Also Epheser 4 und Römer 12 sind ähnliche Passagen, wo sehr detailliert dieses Bild des Christus beschrieben wird. Lesen wir nochmal ab Vers 14, wo wirklich diese einzelnen Beispiele von Paulus genannt werden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib. Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib, und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig, und die Glieder am Leib, die wir für wenig ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre, und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus, und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Also so ausführlich beschreibt Paulus dieses Bild des Leibes des Christus. Kurzform können wir vielleicht sagen, wir sind alle Glieder, alle sind unterschiedlich, aber alle sind wichtig. Gerade die scheinbar unwichtigeren sollen besonders geschätzt werden, damit es keinen Ärger in diesem Leib gibt. Und keiner kann sagen, ich bin so und so und deshalb bin ich kein Teil davon. Und keiner kann sagen, der andere ist nicht so und so oder der ist so und so und deshalb ist der andere kein Teil davon. Alle sind Glieder an diesem Leib, und wenn einer der Glieder leidet, leiden alle mit, und wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle mit. Also wenn ein Glied die Goldmedaille gewinnt, freut sich der ganze Körper mit. Das ist das Bild, und bei diesem Bild kann man jetzt an vielen Stellen ein bisschen tiefer graben, ein bisschen genauer hinschauen, und ich möchte drei Punkte rausgreifen, die mir wichtig geworden sind. Und anfangen möchte ich mit dem Punkt, dass wir Glieder am Leib des Christus sind, mit Betonung auf dem Leib. Was ist das, der Leib? Wir kennen alle einen Leib relativ gut, und das ist unser eigener Leib. Wir wissen im Großen und Ganzen, wie der funktioniert, was der so braucht, wann man dem Nahrung zufügen muss, wann man was trinken muss. Deshalb habe ich es gebraucht. Wir wissen auch, wie die einzelnen Glieder zusammenspielen. Wir wissen, dass wenn man Zahnweh hat, wenn ein Glied schmerzt, dass dann der Rest vom Körper nicht mehr so viel macht. Und wir wissen heute auch viel mehr noch über diesen Körper, über diesen Leib, als noch vor 2000 Jahren, wo Paulus es aufgeschrieben hat. Wir wissen heute über den Blutkreislauf, über Nervenbahnen. Wir wissen von den Zellen, die DNA wurde entschlüsselt, das Erbmaterial. Und aus meiner Sicht ist das Bild des Leibes, was Paulus hier beschreibt, durch diese Erkenntnisse aus der Wissenschaft noch viel genialer geworden, noch viel besser. Jede Zelle in unserem Körper trägt die Information vom ganzen Leib. Und die einzelnen Organe kommunizieren über den Blutkreislauf miteinander. Da kann man echt nur sagen, wenn man sich das anschaut, wenn man sich damit beschäftigt, das ist genial ausgedacht, wie unser Leib, wie unser Körper funktioniert. Da hat sich jemand verkünstelt, da hat sich jemand von vorne bis hinten das genau überlegt, wie das sein soll, wie das zusammenspielen soll, wie das funktioniert. Und wir sehen jeden Tag, der Körper funktioniert. Und dieses Bild des Leibes, des Körpers, benutzt Paulus für die Gemeinde, für den Leib des Christus. Also genauso genial wie unser Leib ist, ist auch der Leib des Christus. Und ich behaupte einfach mal, er ist noch genialer. Es ist noch genialer geplant, noch genialer durchdacht, dass eine Zelle in die andere greift, dass jeder seinen Platz hat, dass jeder die Informationen und die Ressourcen hat, die er braucht, um seine Aufgabe zu erfüllen. Also genauso genial wie unser Körper, unser Leib geplant ist, ist dieser Leib des Christus geplant. Und wir haben oft ein anderes Bild von Gemeinde in unserem Kopf. So, Gemeinde ist so ein Haufen von unperfekten Individuen, die mehr schlecht als recht zusammenpassen, geschweige denn irgendwie zusammenarbeiten, etwas zusammen bewirken können. Das ist so oft das Bild, was wir im Kopf haben. Paulus zeichnet hier ein ganz anderes Bild, ein Bild von einem perfekten Leib, wo die Glieder zueinander passen. Und Gott ist derjenige, der sich die Gemeinde ausgedacht hat. Er hat sich unseren Körper genial ausgedacht und er funktioniert. Und genauso ist der Leib des Christus genial ausgedacht und auch der funktioniert. Und zwar schon jetzt. Wir lesen in Epheser 5, Vers 25 bis 27. Da geht es eigentlich um die Männer und Frauen. Epheser 5, 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Da geht es jetzt nicht um das Bild von der Gemeinde als Leib des Christus, sondern das ist Bild die Gemeinde als Braut, die quasi der Bräutigam zur Frau nimmt. Aber das Bild ist wieder das Bild eines Körpers und dieser Körper ist gereinigt, er ist herrlich, ohne Flecken und Runzeln, heilig und tadellos. Das sind die Adjektive, mit denen Paulus diese Braut beschreibt, diesen Körper. Ein genialer Körper, so genial, dass sich der größte Held der Weltgeschichte, Jesus, in diese Braut verliebt und diese zur Frau nimmt. Ein herrlicher Körper, ein herrlicher Leib, das war der erste Punkt. Der Leib ist eine geniale Erfindung, das sehen wir an unserem Leib und der Leib funktioniert. Und der Leib des Christus ist ebenfalls eine geniale Erfindung und auch der funktioniert. Der zweite Punkt, den ich rausziehen möchte, ist, dass wir Teil eines Organismus sind und nicht Teil einer Organisation. Es ist was, da ist ein Unterschied. Ich habe vorhin gesagt, wir haben in Christus den gleichen Stand, aber wir sind nicht gleich. Also im Sinn von alle gleich geschaltet. Gestern mit Micha darüber gesprochen und er hat gesagt, wir sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. In 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 6, die habe ich vorhin schon gelesen, da haben wir dieses Bild noch gesehen von Gott ist immer der Gleiche und bei uns ist es unterschiedlich. Ne? Es bestehen unterschiedliche Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Es gibt unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Also wir sind eins als sein Leib, aber wir sind nicht gleichgeschaltet, so im Sinn von alle in den Mixer einmal drücken und dann kommt eine homogene Masse raus. Das ist nicht das Bild, wir sind unterschiedlich. Und das ist auch der Unterschied, wenn man sagt, man ist Teil eines Organismus und nicht Teil einer Organisation. Eine Organisation oder Ideologie versucht eigentlich immer gleich zu schalten, gleichmäßig zu machen. Das heißt, entweder passiert es von oben in einer Organisation, dass von oben vorgegeben wird, so sieht der ideale Bürger aus, wie es zum Beispiel in China der Fall ist oder im Dritten Reich der Fall war oder in der DDR. Manche würden sagen, auch heute bei uns, aber ich glaube, bei uns passiert es ein bisschen anders. Aber es gibt diese Organisation von oben nach unten, wird vorgegeben, wie der ideale Mensch aussehen soll, und dann wird versucht, alle Menschen in dieses Bild reinzupressen. Und bei uns passiert diese Gleichschaltung, glaube ich, ein bisschen anders, und zwar indem, dass Gruppen gebildet werden und alle Andersdenkenden gehen raus. Also werden des Platzes verwiesen. Was ich, hier treffen sich alle, die gegen Atomkraft sind, hier treffen sich alle, die Corona-Politik kritisieren, hier treffen sich alle, die gern diskutieren, hier treffen sich alle, die Schäferhunde haben, dort hinten treffen sich alle, die Fans von Hoffenheim sind. So werden Gruppen gebildet und Andersdenkende sollen da wegbleiben. Da will man in dieser Gruppe bleiben. Das ist Gleichschaltung, das ist Organisation. Und wenn man in die Geschichte schaut, die meisten Organisationen leben nicht besonders lang. Die meisten Organisationen, ja, wenn man Jahrzehnte und Jahrhunderte anschauen, haben die keine lange Halbwertszeit. Ein Organismus ist was anderes. Ein Organismus ist was Lebendiges. Ein Organismus ist anpassungsfähig. Und in einem Organismus bleibt jeder mit seinen individuellen Gaben und Aufgaben erhalten. Da wird quasi der Einzelne nicht gleichgeschaltet. Jedes Glied am Leib hat seine Aufgabe, jede Zelle hat ihre Aufgabe und alle sind Teil an diesem Leib. Aber sie bleiben trotzdem unterschiedlich. Der Organismus muss diese Unterschiede aushalten, der Organismus lebt sogar von diesen Unterschieden. Die Glieder dürfen nicht gleich sein, sonst lebt. Es dürfen nicht alle Auge sein, es dürfen nicht alle Ohr sein, sonst funktioniert der Leib nicht. In Epheser 4, das ist eine dieser Parallelstellen, wo Paulus auch nochmal intensiv dieses Bild des Leibes beschreibt, da heißt es in Vers 15 und 16, Epheser 4, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, das ist das Bild. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst. Nicht alle sind gleich, sondern hier steht, jeder nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Also jedes Glied hat eine eigene Leistungsfähigkeit, nicht alle gleich. Und das ist der zweite Punkt, den ich da rausziehen wollte. Wir sind ein Organismus und keine Organisation. Wir sind gleichwertig und trotzdem einzigartig. Und Gott erwartet nicht von jedem das Gleiche und Gott gibt auch nicht jedem das Gleiche. Es ist der gleiche Gott und er gibt jedem individuell. Der dritte Punkt. Christus ist das Haupt in diesem Bild. Wer genau ist denn der Leib? Und ich glaube, man kann dieses Bild auf viele Bereiche übertragen. So im ganz engsten Sinne, wenn man ganz persönlich starten will, kann man sagen, ich bin nicht mehr mein eigener Herr, nicht mehr mein eigenes Haupt, sondern Christus ist mein Chef und er ist mein Haupt. Das wäre quasi der engste Sinn von diesem Bild. Christus ist das Haupt und ich bin der Leib, der hier auf der Erde Dinge tut. Da passt es der Text von heute jetzt nicht so gut, aber andere Texte deuten darauf hin. Zum Beispiel in 1. Korinther 11, Vers 3 haben wir gelesen, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Also in erster Ebene kann man schon sagen, Christus ist mein Haupt und ich bin der Leib. Und dann gibt es natürlich größere Gruppen, größere Bereiche, wo man dieses Bild anwenden kann. Mit der Gemeinde kann man starten oder die Versammlung, wo man hingeht, mit dem Hauskreis, zu sagen, das ist der Leib des Christus. Auch da gilt das Bild, auch da gibt es Unterschiede. Alle Personen sind unterschiedlich und alle Aufgaben sind unterschiedlich und Gott gibt jedem unterschiedlich. Und gerade die scheinbar Unwichtigen soll man mit besonderer Beachtung finden. Paulus schreibt seinen Brief ja auch an die Korinther und es ist eine lokale Gemeinde, an die er es schreibt und er sagt, ihr seid der Leib des Christus. Und das gilt auch bei uns, darüber hinausgehend, quasi über diese Versammlung hier hinausgehend, die Gemeinde in Sinsheim, das Zusammenspiel der verschiedenen Gemeinden, alle Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis, dann, Baden-Württemberg, auch da gilt es, alle unterschiedlich, unterschiedliche Gaben und unterschiedliche Aufgaben. Dann, wenn man von Baden-Württemberg, Deutschland, Europa und auch die weltweite Gemeinde, da gilt das Bild des Leibes des Christus. Christus ist das Haupt und wir sind die Glieder. Und ich denke nicht nur die weltweite Gemeinde von heute, sondern auch historisch kann man das sehen, quasi seit der Gründung vor 2000 Jahren, die verschiedenen Generationen der Gemeinde von damals bis heute, der Leib des Christus. Es gibt nicht den Leib des Christus von 1904 bis 1900, weiß ich was, sondern es gibt dieses eine Bild, der eine Leib, es gibt nicht mehrere Leiber. Also ein riesengroßes Bild, ein herrliches Bild. Wir sind eingebettet in eine Sache, die so riesig ist, die kann keiner von uns überblicken oder auch nur irgendwie ergreifen. Wir sind Teil eines unglaublich großen Organismus. Und für mich war so eine Feststellung, als ich mir das so bewusst gemacht habe, davon ein Teil zu sein, gut, dass ich nicht das Haupt sein muss, ne, was das alles koordiniert, was das alles steuern muss, dass dieser Leib irgendwie funktioniert. Gut, dass ich nicht diese Verantwortung habe. Und der zweite Punkt, der einem da kommt, wenn man drüber nachdenkt, wenn ich Teil von diesem Organismus bin, was genau ist denn dann meine Aufgabe? Was ist meine Gabe und was ist meine Aufgabe in diesem riesengroßen Organismus? An der Stelle möchte ich nochmal zurückkommen auf den ersten Punkt, wie sich Gott unseren Leib so genial ausgedacht hat und unser Leib funktioniert. Und seit Menschengedenken forschen die Menschen dran, diesen Leib zu verstehen. Und man versteht ihn heute schon besser als vor 2000 Jahren oder als Adam und Eva im Paradies waren. Aber manche Dinge können heute auch noch nicht erklärt werden, wie das funktioniert. Aber wir stellen fest, er funktioniert genial. Und so können wir uns auch sicher sein, dass der Leib des Christus genial funktioniert. Und ich möchte nochmal eine Stelle lesen, wo das so beschrieben wird, wie dieser Leib funktioniert. Das ist in Kolosser 1, Verse 18 bis 23. Kolosser 1, 18 bis 23. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Da ist wieder das Bild. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich Paulus geworden bin. Also er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde und er hat alles mit sich versöhnt, um euch heilig, tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Unglaubliche Adjektive, heilig, tadellos, unverklagbar. Das ist der Leib des Christus, heilig, tadellos und unverklagbar. Ein wunderbares Bild, ein riesengroßes Bild. Nochmal zusammenfassend, schon unser Leib ist genial, genial gemacht. Wie viel mehr der Leib des Christus? Der ist auch genial geplant von Anfang bis Ende. Und der Leib des Christus ist ein Organismus, das ist keine Organisation. Wir sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Gott gibt jedem individuell und Gott geht auch mit jedem individuelle Wege. Und der Leib des Christus, das Bild, lässt sich auf vieles anwenden. Einmal auf mich persönlich, dann auf meine lokale Versammlung, Gemeinde, dann immer größer bis hin zur weltweiten Gemeinde und auch zur historischen Gemeinde über die Jahrtausende. Ein riesengroßes Bild. Und mit diesem Leib des Christus wird Gott ans Ziel kommen. Der Leib ist gut geplant und er funktioniert. Ich glaube, da müssen wir unser Bild von Gemeinde überdenken, wenn wir an dieses Bild des Körpers, des Leibes des Christus denken. Das waren so meine Gedanken.